Ich gebe Ihnen jetzt noch ein paar Hintergründe zu Überschriften und fange da einfach mal mit ein paar sehr typischen Fehlern an. Eine Gefahr ist, dass die Überschrift zu künstlerisch oder kreativ ist. Und das wird gerne im Imageaufbau oder der Imagewerbung gemacht. Aber vergessen Sie nicht, die Aufgabe der Überschrift ist noch nicht, das Produkt zu verkaufen, sondern dem Interessenten zu verkaufen, dass er weiterlesen soll. Wenn man jetzt kreativ und künstlerisch wird, dann verfehlt man dieses Ziel sehr schnell. Dann steht die Kreativität im Vordergrund, um der Kreativität willen. Wenn sich zum Beispiel eine Überschrift sehr clever anhört, zum Beispiel ein Wortspiel, wo man alles nochmal lesen will, um zu schauen, ob man das auch richtig verstanden hat, aber dann steht ja das Wortspiel im Vordergrund und nicht die Tatsache, dass man dem Leser klar machen will, dass er weiterlesen soll, um nachher auch zu kaufen. Wenn sich etwas also clever in Anführungszeichen anhört, das ist sehr oft falsch und auch sehr gefährlich. Da leiden die Verkaufszahlen sehr schnell drunter. Ein Problem ist auch, wenn man die Überschrift erst versteht, wenn man die ganze Überschrift gelesen hat. Das heißt ja auch, dass man den Leser verlieren wird oder verlieren würde, wenn er nur die halbe Überschrift liest. Das ist auch ein Grund dafür, warum es so sinnvoll ist, Vorteile vor Produkteigenschaften zu nennen. Ein Vorteil bewegt viel mehr weiterzulesen, als wenn man eine reine Produkteigenschaft nennt. Eine Überschrift darf sich nicht clever anhören, wenn man die erst komplett gelesen hat, weil man dann alle die verliert, die gar nicht erst die Überschrift zu Ende lesen. Solche Überschriften erkennt man daran, dass sie keinen wirklichen Sinn ergeben, wenn diese auf sich selber gestellt sind. So superschlaue Überschriften mit einer tieferen Bedeutung, sogar etwas künstlerisch undeutlich oder intellektuell undeutlich. Es muss halt einfach alles von Anfang an stimmen. Denken Sie dran, die meisten Menschen sind nicht sehr schnell im Lesen. Man will keine unnötigen Leserhürden aufbauen, nur weil man zeigen will, was für eine clevere Überschrift man schreiben kann. Wie gut man daran ist, eine clevere Überschrift zu schreiben. Da stimmt das Motiv nicht. Ein weiterer Fehler ist, das ist einer der häufigsten Fehler überhaupt, wenn mit großen Versprechen geworben wird. Sagen wir also mal so, Fehler in Anführungszeichen. Das große Versprechen einer Werbung ist oft so groß, dass es als unglaubwürdig empfunden wird. Und man verliert dann gleich die Aufmerksamkeit, ganz oft. Und hier trennt sich dann auch die Spreu vom Weizen bei Top-Texten und bei durchschnittlichen Texten. Stellen Sie sich vor, Sie geben Informationen raus, wie man sein Geld anlegt, ohne es jetzt Banken und Versicherungen zu bringen. Also ein typischer Finanznewsletter. Zum Beispiel wäre eine typische Überschrift, machen Sie aus 50.000 ganze 500.000. So, und der Nächste, der will das jetzt steigern, der muss was drauflegen, der sagt, machen Sie aus 50.000 ganze 500.000 in den nächsten 22 Monaten. So, und der nächste Texter muss das jetzt toppen, machen Sie aus nur 10.000 ganze 688.000 in 20 Monaten. Das muss jetzt auch noch gesteigert werden. Kündigen Sie Ihren Job in 2 Jahren, indem Sie aus 7.000 ganze 1,93 Millionen machen, wir zeigen Ihnen wie. Sie verstehen, was ich meine. Man kann nicht aus Scheiße Gold machen, nur weil man mehr verspricht. Und man garantiert damit auch nicht wirklich was, sondern das Einzige, was man wirklich garantiert, ist, dass man das Vertrauen vernichtet. Und die Liste, die eigene Liste mit Leuten, denen man was zuschicken kann, die macht man mit solchen Überschriften kaputt. Das große Versprechen in einer Überschrift ist oft so groß, dass es unglaubwürdig empfunden wird. Logischerweise natürlich auch, weil es unglaubwürdig ist. Keine Frage, solche übertriebenen Versprechen werden oft gemacht, weil es immer irgendwelche Dummen gibt, die drauf reinfallen. Und manch einem reicht das als Geschäftsbasis. Aber genau genommen, das ist keine wirkliche nachhaltige Basis für ein Geschäft. Das ist eine sehr gefährliche Basis. Der Leser ist skeptisch und wird auch immer skeptischer. Und er ist nicht blöd. Und hier ein ganz wichtiger Tipp. Machen Sie niemals, niemals das Versprechen in der Überschrift größer als die Beweisführung im Werbetext. Letztendlich verkauft die Beweisführung und nicht das Versprechen, wenn Sie wiederkehrende Kunden haben wollen. Und bei wiederkehrenden Kunden liegt nun mal das einfache Geld. Das große Versprechen in der Überschrift, da wurde jahrelang drauf rumgeritten, wie wichtig es ist. Keine Frage, ja, das funktioniert, aber die Effektivität wird nach und nach erodiert. Die Skepsis ist nun mal sehr hoch. Wenn eine Überschrift viel verspricht, dann schreit das ja schon nach Verkauf. Dass es dann um einen Kauf, eine Werbung geht, das ist ja dann schon gleich erkennbar. Der naheliegende Schritt ist dann gleich zu schauen, was es kostet, bevor man überhaupt weiß, was es ist. Und dann wird aufgrund der Preishöhe entschieden, ob man prinzipiell bereit wäre, so viel auszugeben oder nicht. Und wenn nicht, dann schaut man gar nicht erst, worüber es eigentlich geht. Das hat ja auch was mit Marktsättigung zu tun, oder besser gesagt, eine Marktsättigung auf der Werbeempfängerseite. 700% mit einer Aktie verdienen oder irgendeine Variante davon. Das hat die Zielperson schon sicher 200 Mal gesehen. Und je nachdem, wie er letztes Mal damit abgeschnitten hat oder nachher an Tipps gewonnen oder verloren hat, kauft er halt oder kauft halt nicht diesen Finanznewsletter. Ja sicher, das ist die emotionale Reaktion auf eine Aussage, die erstmal übertrieben erscheint. Ganz besonders, wo es um fortgeschrittene Märkte geht, wo die Zielgruppe zum Beispiel ständig Promotions via Newsletter bekommt, da reicht es nicht einfach nur Vorteile und dicke Versprechen herauszuschreien, um wirklich nachhaltig arbeiten zu können. Und das immer mehr, das ging in der Vergangenheit, aber da hat sich sehr viel geändert. Eine Überschrift im Verkaufstext, die ganz viel verspricht, ist im Prinzip erstmal emotional. Und deswegen funktionieren diese Überschriften oft, also oft noch. Doch das Vertrauen wird nach und nach verspielt. Es wird zum Beispiel nur 80% von dem geliefert, was versprochen wurde. Oder die Empfehlungen in einem Börsenbrief bringen den Abonnenten nur Verluste anstatt von versprochenen, in Anführungszeichen, Gewinnen. Kein Wunder, dass es in diesem Markt auch immer schwieriger wird. Viel sinnvoller ist es, die Übertreibung aus der Überschrift herauszunehmen und eine sehr starke reißerische Überschrift zu schreiben, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann folgt eine sehr starke Beweisführung im Werbetext selber. Und die Beweisführung wirkt dann umso kräftiger, weil sie nicht dem Versprechen in der Überschrift gerecht werden muss. Das heißt, oder andersrum, der Aussage in der Überschrift kann man sehr leicht gerecht werden, weil eben die Beweisführung stärker als die Überschrift ist. Und vergessen Sie auch nicht, das ist ganz wichtig, bei der Überschrift geht es nicht nur um die Überschrift, sondern um viel mehr. Es geht um den kompletten Vertrauensprozess und die Verkaufschoreografie. Machen wir uns nichts vor, das Vertrauen wird auf Dauer geschädigt, wenn man ständig mit Übertreibung arbeitet. Und zwei Fragen sind für den potenziellen Kunden letztendlich wichtig. Wem kann ich vertrauen, mir die richtigen Infos zu geben oder mir das richtige Produkt zu verkaufen? Wer kann mir sagen, was ich kaufen soll? Und mit Übertreibung in der Überschrift helfen Sie dem Interessenten, sich dauerhaft gegen Sie zu entscheiden. Weil Sie helfen ja dem zu sagen, hey, da solltest du vielleicht nicht so sehr einkaufen oder die Informationen sind vielleicht doch nicht so gut. Wenn Sie ein Versprechen in der Überschrift nutzen wollen, dann gilt folgender Grundsatz. Ein weniger reizvolles oder ansprechendes Versprechen, welches Sie einhalten können, ist viel besser als ein extrem reizvolles und ansprechendes Versprechen, welches Sie nicht halten können. Die starke Beweisführung im Text ist danach wichtig. Machen Sie niemals ein Versprechen, also niemals, das in der Überschrift größer ist als die Beweisführung im Werbetext. Das ist ein ganz großer Fehler, der sehr weit verbreitet ist. Kommen wir zu Superlativen in der Überschrift. Wie sieht's damit aus? Superlative sind tendenziell unglaubwürdig und zudem auch noch sehr schwammig. Schnellste, Beste, Tollste, das sind Eigenschaften, die jeder für sich beansprucht. Und somit positioniert man sich mit einer solchen Aussage ganz in der Mitte vom Durchschnitt der Werbung. Bester Service, wir sind immer für Sie da. Bei uns ist der Kunde immer König. Und selbst wenn es stimmt, man hat es schon zu oft gehört. Und das Gleiche gilt auch für Überschriften. Superlative in der Überschrift sind schnell abstoßend. Niemand mag es, wenn in einer Runde von Leuten jemand erzählt, was ein toller Hechter ist und ständig sich selber lobt. Eigenlob stinkt nun mal. Und Superlative gehen in die gleiche Richtung. Zudem sind Superlative einfach nicht konkret und genau genug. Eine sehr sinnvolle Lösung liegt darin, das Angebot und die Garantie zu verbessern. So ist es auch leichter, der Überschrift sehr gerecht zu werden oder der Aussage in der Überschrift. Man sieht sie auch immer wieder, diese Überschriften, die immer nur gleich schon verkaufen wollen. Das ist ja nicht die Aufgabe einer Überschrift im Werbetext. Das ist die Aufgabe des nachfolgenden Werbetextes. Und die Aufgabe der Überschrift im Verkaufstext liegt nun mal darin, den Leser dazu bewegen, weiterzulesen. Und noch genauer dazu bewegen, den nächsten Absatz zu lesen. Und ganz genau genommen, einfach nur den nächsten Satz zu lesen. Und das ist auch die Aufgabe von jedem Satz im Werbetext, den Leser dazu zu verführen, den nächsten Satz zu lesen. Klar, es gibt Ausnahmen. Wenn bei einer Werbung beispielsweise der Preis das Hauptverkaufsargument ist, dann übernimmt der Preis ja die Aufgabe der Überschrift. Noch ein Fehler ist die repräsentative Überschrift. Wenn in der Überschrift versucht wird, irgendwas darzustellen. Man versucht etwas mehr Image, etwas mehr Repräsentatives, was auch immer das sein mag, in der Überschrift rüberzubringen. Und gerne wird diese Art der Überschrift mit Keywords überladen. Fast wie wenn der Texter versucht, eine vermeintlich suchmaschinenoptimierte Überschrift zu schreiben. Es wird versucht, in der Überschrift etwas darzustellen und somit tendiert man ganz schnell zu einem geschwollenen und wenig Aussagen im Text. Obendrauf fällt dann auch noch der Grund, warum man überhaupt weiterlesen soll. Noch ein Fehler sind nichtsaussagende Floskeln. Diese Überschrift entsteht oft, wenn jemand die Überschrift schreiben soll oder den Werbetext schreiben soll, der noch nie verkauft hat. Und wenn irgendeinem im Unternehmen zum Beispiel die Aufgabe aufgedrängt wird, einen Werbetext zu schreiben und dieser leere Bildschirm starrt die unfreiwillig ausgesuchte Person an, es wird händeringend nach etwas gesucht, was man wohl sagen kann, und dabei verstrickt sich die schreibende Person in Allgemeinheiten und nichtsaussagende Floskeln. Und darüber ist natürlich niemand glücklich, aber es wird dabei vergessen, dass die verantwortliche Person diese undankbare Aufgabe abgegeben hat, weil sie ihr selber nichts als Allgemeinheiten und nichtsaussagende Floskeln eingefallen sind. Und das ist natürlich eine denkbar dumme Position für einen unfreiwilligen Texter im Unternehmen. Dann gibt's die überschlaue Überschrift. Da wird gerne so eine Art Zweideutigkeit eingebaut, die aber nicht wirklich zweideutig ist. Was dabei vergessen wird, dass man mit einer solchen Überschrift dem Leser nicht den Grund gibt, weiterzulesen. Man findet diese Art von Überschrift ganz oft in Hochglanzmagazinen, und selbst wenn die Werbung nur auf einer Seite ist, weiß man oft nicht gleich, wofür geworben wird. Sieht einfach mal schick aus, aber man weiß nicht genau, was dahinter steht. Man muss ein zweites Mal schauen, und das ist schon mal nicht gut. Und manchmal entsteht auch eine solche Überschrift, wenn man in Tests schon sehr viel optimiert hat und die Ideen ausgehen. Man wird dabei überschlau und stellt sich dabei selbst ein Bein. Das ist gewissermaßen schlau geteilt durch zwei. Dann rate ich auch dringend davon ab, den Namen Ihres Unternehmens in der Überschrift zu nutzen. Das ist jetzt der komplett gegensätzliche Rat zu dem, was man in der klassischen Marketingliteratur so lesen kann. Warum sage ich das? Ihr Name bedeutet Ihnen mehr als dem Interessenten. Oder der Interessent kann damit nichts anfangen. Wenn Sie jetzt Zweifel haben in dieser Aussage, dann nehmen Sie doch einfach mal einen Stift und ein Papier und malen Sie das Logo Ihrer Zahnpasta. Die Tube haben Sie doch immerhin täglich in der Hand. Und dann malen Sie mal das Logo Ihres Computerbildschirms. Sind Sie in der Lage, dies zu malen? Aus dem Stegreif, ohne zu schauen. Oder von Ihrem Mineralwasser. Das ist jetzt nicht einfach zu akzeptieren, weil man ja den eigenen Unternehmensnamen oder den Markennamen höchstwahrscheinlich besonders mag. Und die Marketingliteratur ist nun mal voll von Image- und Branding-Empfehlungen, also Markenaufbau-Empfehlungen. Es ist auch letztendlich eine Frage des Budgets. Den Markennamen können Sie vielleicht ausnahmsweise nutzen, wenn Ihr Markenname zum Allgemeinwissen gehört. Wenn der Name stellvertretend für eine Branche gilt. Das ist so wie beim Inbusschlüssel, der eigentlich ein Sechshandschlüssel ist, aber man redet vom Inbusschlüssel. Coca-Cola gehört auch in die Kategorie und einige Autohersteller, oder im Norden Deutschlands steht Selters für ein Mineralwasser, auch wenn es von einer anderen Marke ist. Der Name gilt dann stellvertretend für die Branche. Ziemlich egal, wo Sie in der Welt sind, Sie können ja Coca-Cola kaufen und jeder wird wissen, was das ist. Da ist es was ganz anderes, wenn man den Markennamen nutzt. Hinter dem Branding-Gedanken steht nun mal der Wunsch, den eigenen Markennamen zu einem Namen zu machen, der zum Allgemeinwissen gehört. Und wenn Ihr Markenname noch nicht zu dem Allgemeinwissen gehört, dann bedeutet der dem Gegenüber auch nichts. Überhaupt nicht, gar nicht. Also verschwenden Sie keine Werbegelder dafür. Die Werbekosten pro Neukunde sind da zu hoch. Ein echter Markenname entsteht aus einer vorhandenen Substanz. Der Markenname oder der Name des Unternehmens stellt für den potenziellen Kunden, der Sie noch nicht kennt, keinen echten Vorteil oder keinen Nutzen dar. Und er kann Ihren Unternehmensnamen noch nicht zu einem Vorteil übersetzen, wie das ein vorhandener Kunde vielleicht kann. Und das ist einfach nicht spitz und wirkungsvoll genug. Eine Überschrift kann man mit einer Nadel vergleichen. Die Nadelspitze erlaubt der Nadel zu pieksen. Und an jeder anderen Stelle der Nadel kann die Nadel ihre Aufgabe nicht erfüllen, also zu pieksen. Die ist nur an einer Spitze wirklich wirkungsvoll und spitz. Und eine Lupe taugt auch nur genau an der Stelle, um Feuer anzuzünden, wo das Licht gebündelt wird. Wird das Licht nicht gebündelt, entsteht nicht mal ein kleiner Rauch. Und eine Überschrift muss nun mal das bündeln, was bei dem Interessenten ein Funken erzeugt. Da reicht ein Logo nicht oder der Unternehmensnamen. In den allerseltensten Fällen nur. Ein weiteres Problem ist, wenn man die Neugierde anstachelt, aber das Ziel vergisst. Neugierde kombiniert mit einem Selbstinteresse für den Leser. Das ist, was es braucht. Neugierde alleine ist schon mal ein Anfang, aber das reicht oft nicht. Das ist zu wenig zielorientiert. Es braucht schon eine Komponente, welche das Selbstinteresse der Zielperson anspricht. Warum es überhaupt vorteilhaft ist, weiterzulesen. Das Selbstinteresse, die Vorteile für den potenziellen Kunden oder für den potenziellen Leser, die sind so wichtig. Es ist halt so, eine Überschrift, in der das Selbstinteresse des Lesers mit angesprochen wird, wird naturbedingt den Leser eher in den Text hineinziehen. Dazu gehört natürlich die Recherche, dass man genauer herausfindet, was den Leser wirklich bewegt und interessiert. Es ist natürlich auch eine Gratwanderung, das Selbstinteresse anzusprechen. Man will ja auch nicht zu banal oder ausfallen oder plump sein. und den Leser so verscheuchen. Manchmal kann man eine neugierige Überschrift kraftvoller machen, okay, das gilt auch für andere Überschriften, indem man eine Aussage zu einer Frage formuliert. Sie werden Ihr Vermögen in den nächsten 2 Jahren mit Aktien und Fonds vernichten. Das ist eine Aussage, bei der man einen Leser verliert, der überhaupt keine Möglichkeit sieht, dass er sein Vermögen mit unklugen Investments verkleinern wird. Nimmt man jetzt diesen Satz, Sie werden Ihr Vermögen in den nächsten 2 Jahren mit Aktien und Fonds vernichten, und man nimmt diesen Satz und formuliert den jetzt zu einer Frage um, dann wird das schon viel kräftiger, denn dann wird die Behauptung rausgenommen. Werden auch Sie Ihr Vermögen mit Aktien und Fonds in den nächsten 2 Jahren verbrennen? Das kann die Neugierde von jemandem wecken, der seine Investmentstrategie noch nicht in Frage gestellt hat. Zudem steht das Selbstinteresse im Vordergrund. Und da gibt es analog noch eine weitere Variante dazu. Und zwar geht es hier um etwas, woran die Masse der Werbung mal scheitert, denke ich mal. Wenn man seine Lösung gleich präsentieren will, mein tolles Produkt, anstatt seine Lösung leicht zu präsentieren, spricht man das Problem an. Also problemorientiert anstatt lösungsorientiert in der Überschrift sein. Denken Sie daran, die Überschrift soll noch nicht das Produkt verkaufen, ich habe es ja oft genug gesagt, sondern dem Leser verkaufen, dass er weiterlesen soll. Es gibt also die Möglichkeit, die Überschrift als Frage anstatt als Aussage zu formulieren und auch die Möglichkeit, das Problem zu formulieren, anstatt die Lösung gleich zu präsentieren. Wie sieht es mit negativen Überschriften aus, wo zum Beispiel von einem drohenden Problem gewarnt wird? Der typische Rat, den man da im Marketing hört, ist, dass man auf keinen Fall negative Überschriften nutzen soll. Das stimmt so nicht. Fakten und Meinung sollte man hier nicht verwechseln. Marketinggelaber ist am Ende oft nichts als nur Marketinggelaber. Negative Überschriften können sehr kraftvoll sein. Nicht immer, aber das doch sehr oft. Das große Problem liegt in dem, was danach kommt. Dazu gehört auch die Verkaufschoreografie. Man kann nicht auf Dauer einen Markt mit der Angst vor Verlust an sich binden. Wichtig ist, dass die Beweisführung im Text sehr stark ist und nicht aus Halbwahrheiten und Übertreibungen besteht, wenn man eine negative Überschrift braucht. Und das Produkt muss natürlich sehr gut sein. Negative Überschriften vernichten ihr Listenpotenzial, wenn die Beweisführung nicht stimmt oder es zu negativ ist. Sie können auch gerne negative Überschriften nutzen, aber passen Sie halt auf, dass Sie Ihre Liste dabei nicht kaputt machen. Es muss einfach rund sein und stimmen. Dann auch die berühmte Frage nach der Länge von Überschriften. Über die Länge von Überschriften gibt es sehr viele Aussagen. Viele davon sind falsch oder das Ergebnis über die Länge ist falsch hergeleitet worden. Okay, natürlich sollte eine Überschrift keine 3 Seiten lang sein. Bei der Überschrift kommt es darauf an, dass sich jedes Wort einen Platz in der Überschrift verdienen muss. Man muss spezifisch sein. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wenn Sie sich daran halten, sind Sie auf der sicheren Seite. Die Aufgabe muss erfüllt werden. Der Leser muss überzeugt werden, weiterzulesen. Und da ist so kurz wie sinnvollerweise möglich ein ganz sinnvoller Ansatz. In der Kürze liegt die Würze, schon allein, weil eine kurze Überschrift sich leichter als eine lange Überschrift liest. Die richtige Länge ist die Länge, welche die notwendigen Verkaufszahlen bringt. So einfach. Tendenziell kann man sagen, je tiefer man in einer Nische vermarktet und je besser der Leser sie kennt, umso länger kann die Überschrift sein. Das kann auch eine sehr lange Überschrift sein. Da spricht dann überhaupt nichts dagegen. Wie viel Hype darf in der Überschrift sein? Je mehr Hype, umso schneller geht die Liste kaputt. Hype ist also Übertreibung. Nicht zu verwechseln mit einer Dynamik. Der emotionale Ton muss mit der Botschaft übereinstimmen. Der Ton muss passend sein. Wenn man zusätzlich mit einem Newsletter arbeitet, in den Verkaufsaktivitäten, um die Kundschaft mit Informationen zu versorgen, dürfen Sie nicht vergessen, dass nichts betont wird, wenn man alles betont. Und das ist ein ganz großes Problem. Wenn Sie etwas betonen, dann sollte es an der Stelle sein, wo es auch wirklich passt. Normale redaktionelle Artikel oder Leitartikel, das ist da, wo der Leser zu Ihnen Vertrauen aufbaut. Denn mit diesen Low-Key-Informationen, zum Beispiel über einen regulären Newsletter, schlüpft man am Sicherheitsradar des Lesers vorbei. Das ist eine ganz wichtige Verkaufskomponente. Vergessen Sie aber auch nicht, dass alles, was zurückhaltend ist, sich nicht gut verkaufen lässt. Die Zeiten haben sich definitiv geändert. Bombastische Überschriften oder reine USP-Überschriften funktionieren längst nicht mehr so gut. Man muss lernen, sich in den potenziellen Kunden hineinzuversetzen, hineinzudenken. Faszinierende Infos, neue Infos, relevante Themen. Das ist, was den potenziellen Kunden beschäftigt. Das ist wichtig. Denken Sie daran, Politiker sind so unbeliebt, weil sie so viel mehr versprechen und zusagen, als was sie einhalten. Das zeigt ja auch, dass es ein Fehler ist, mit noch mehr Übertreibung und falschen Versprechen zu arbeiten. Politiker müssen ja im Gegensatz zu Unternehmen nicht das eigene Geld verdienen. Die müssen einfach genug Dumme finden, die sie wählen. Man will sich ja nicht wie ein Politiker anhören. Understatement kann da doch schon ganz schön kräftig sein. Denn wenn die Beweisführung später im Text die Erwartungen an die Überschrift erfüllt und übertrifft, dann wird die Überschrift noch kräftiger. Und das ist halt eine sehr starke Herangehensweise in der Beeinflussung. Und da denken Sie da auf jeden Fall dran, besonders wenn es um Informationsprodukte geht. Sie verkaufen nicht ein Finanznewsletter, sondern eine Zusammenstellung von persönlichen Werten, mit denen der Kunde sich identifizieren kann. Nochmal, eine Zusammenstellung von persönlichen Werten, mit denen der Kunde sich identifizieren kann und ihnen deswegen umso mehr vertraut. Wenn man Werte und Prinzipien teilt, dann ist die Vertrauensbasis schon viel intensiver und das verstehen leider sehr wenige. Das Problem mit dem Hype und der Übertreibung ist die Unehrlichkeit, die dahinter steht. Unehrlichkeit und Nachhaltigkeit eines Geschäftes, das passt nicht zusammen. Wer mit falschen Versprechen und Zusagen lockt, der macht sich unglaubhaft. Es ist heute nicht ganz so cool, im Marketing von Glaubhaftigkeit zu sprechen. Natürlich ist die Versuchung für Unternehmen da, mehr auf das schnelle Geld zu schauen und dabei die Nachhaltigkeit des eigenen Geschäftes zu vergessen. Aber genauso dumm ist es, im Überfluss zu leben, die Steuern nicht zu zahlen und dafür nachher im Knast zu sitzen. Oder die Kunden zu vergraulen, weil man nicht bereit ist, den notwendigen geschäftlichen Anstand zu wahren. Und muss dann als Resultat ständig teuer nach neuen Kunden suchen, weil man die vorhandenen vergrault, um kleine Beiträge zu sparen. Anstatt mal zu überlegen, welches die komplette Summe ist, die ein typischer Kunde bei einem Unternehmen im Laufe der Zeit ausgibt. Jeder von uns tendiert dahin, dort zu kaufen, wo das Vertrauen zum Verkäufer stimmt. Was macht also eine Überschrift kraftvoll? Erstens, die allermeisten Dinge, die wir kaufen, haben im weitesten Sinne etwas mit Selbstdarstellung zu tun. Im Umkehrschluss heißt dies, dass die Dinge, die unser Selbstinteresse ansprechen, interessant sind. Wir sollten also tunlichst darauf achten, das Selbstinteresse in der Überschrift anzusprechen und einzuflechten. Dieses Selbstinteresse des Lesers anzusprechen. Gedanken und Will-ich-haben-Dinge, die für den Leser interessant und wichtig sind, die müssen mit eingeflochten werden. Zweitens, was wir auch gerne haben, ist eine einfache und schnelle Lösung für ein nerviges Problem. Das Versprechen für eine schnelle Lösung ist nun mal sehr ansprechend. Also nutzen Sie es in der Überschrift, falls es sich anbietet. Übertreiben Sie aber nicht, weil die Unglaubwürdigkeit den Leser verscheucht. Drittens, die meisten Menschen empfinden das eigene Leben als langweilig oder zu wenig aufregend. Thoreau sagte sogar, dass die meisten Menschen ein Leben stiller Hoffnungslosigkeit leben. Wie auch immer man das sieht, die Neugierde beinhaltet das Versprechen, dass es hier etwas sehr Interessantes gibt. Hier ist irgendwas interessant, eine Abwechslung. Wenn Sie mit einer Überschrift also die Neugierde mit einem Selbstinteresse verbinden, dann sind Sie auf dem besten Weg, eine starke Überschrift zu bekommen. Viertens, News, Klatsch, Tratsch, Gerüchte. Nachrichten sind interessant, natürlich auch in Überschriften. Aber denken Sie dran, dass Nachrichten nicht zeitlos sind. Ausschlaggebend ist hier die Zeit zwischen der Fertigstellung des Textes bis zur Aussendung des Mailings an eine E-Mail oder auf dem Postweg oder wie auch immer. Die Halbwertszeit von Nachrichten ist halt enorm kurz. Das Einzige, was wirklich zählt, ist Folgendes. Was der potenzielle Kunde denkt, seine Wünsche, sein Begehren und was er will. Ihr Produkt ist am Ende nur ein Mittel zum Zweck für den Kunden. Und da will man sich auch einklinken. Suche ein Bedürfnis und erfülle es, wird gerne im Verkauf gesagt. Doch das ist zu einfach. Die Rechnung geht nicht auf. Unzählige Produkte scheitern, weil man sich auf Bedürfnisse konzentriert und vergisst, dass Emotionen der Grund sind, warum man kauft. Wenn ein Produkt scheitert, dann war es meistens, weil es nicht möglich ist, es mit vorhandenen Emotionen im Zielmarkt zu verknüpfen oder weil keine starken Emotionen vorhanden sind. Es ist auch nicht möglich, einfach Emotionen zu wecken, die nicht da sind. Es ist ja auch nicht möglich, man kann ja auch nicht in einem Altersheim das brennende Bedürfnis bei allen Rentnern wecken, dass man jetzt allesamt Bungee-Jumping geht. Also es ist nicht möglich, sich in vorhandene Emotionen einzuklinken, weil die nicht da sind. Denken Sie daran, ein Bedürfnis zu erfüllen, das ist ganz oft ein Rezept dafür, bankrott zu gehen. Ein Will-ich-haben erlaubt eine emotionale Begründung für ein irrationales Kaufverhalten. Und das ist schon mal ganz gut. Wie fängt man an, eine Überschrift zu schreiben? Also eine sehr einfache Möglichkeit ist, dass man erstmal 20 bis 30 Überschriften aufschreibt, weil das den Denkprozess anregt. Aber es ist auch sehr sinnvoll, wenn man nicht gleich mit der Überschrift anfängt. Eine Überschrift braucht manchmal, bis diese einfach steht und deutlich ist. Und es ist auch der schwierigste Teil eines Werbetextes. Die Überschrift entsteht oft, während man den Text schreibt. Manchmal schon während der Recherche, wo man das grundlegende Konzept erstellt. Aber es ist wichtig zu wissen, es gibt kein bestimmtes Schema, wie man rangeht. Manchmal findet man eine Überschrift sofort, manchmal braucht es halt etwas. Machen Sie sich nicht verrückt, wenn es nicht gleich klappt. Ein Werbetext ist so ein bisschen wie ein Wein. Der braucht manchmal einfach eine Weile, bis der genießbar ist und sein Aroma entwickelt. Die Überschrift kann erstmal warten. Die muss nicht gleich geschrieben werden. Und das kann den Druck aus der Gleichung nehmen, wenn Sie wissen, dass Sie sich erst zu einem späteren Zeitpunkt mit der Überschrift beschäftigen müssen. Man kann einfach eine zwischenzeitliche Überschrift einsetzen, solange man schreibt, um dann immer wieder ran zu feilen. Wie überprüft man Überschriften? Wenn man jetzt eine Überschrift gefunden hat, wie überprüft man, ob diese jetzt was taugt? Man kann zum Beispiel den Kopfzerbrechen-Test machen. Wenn man jetzt den typischen Kunden nachts aufwecken würde und ihm die Überschrift vorlesen würde, würde er sich dann mit der Hand an die Stirn fassen und sagen, genau darüber will ich mehr wissen. Genau deswegen habe ich Sorgen. Spielen Sie mal das gedanklich durch. Wenn das alles nicht zutrifft, dann spricht die Überschrift des Werbetextes den Interessenten nicht ausreichend an. Oder man kann den Na-und-Test machen. Kann der typische Kunde aufgrund der Aussage der Überschrift Na-und sagen, oder würde ihn die Überschrift dazu bewegen, die Zweitüberschrift und den ersten Absatz zu lesen? Und dann gibt es noch eine ganz einfache Möglichkeit, eine Überschrift zu testen. Und das ist ein sehr geschickter Test, um zu überprüfen, ob eine Überschrift was taugt. Wenn Sie Ihre Überschrift formuliert haben, dann überlegen Sie sich Folgendes. Wenn Sie die Überschrift nehmen und in einem anderen Response-Mechanismus nutzen, würde irgendjemand dann zu einer Handlung bewegt werden? Mit einem Response-Mechanismus meine ich, wenn man die Überschrift nimmt und dann darunter ihre Telefonnummer setzt, würde die Überschrift funktionieren. Oder eine Postkarte mit der Handlungsaufforderung, diese zurückzuschicken, um dann ein Infokit an die angegebene Adresse zugeschickt zu bekommen. Normalerweise wird eher ein Logo oder ein Markenname in einer Werbung groß dargestellt. Das sind wir, Trarä. Wenn Sie jetzt aber Ihre Überschrift nehmen würden und in einem Response-Element nutzen würden, ohne Ihr Logo und ohne Ihren Markennamen, würde die Überschrift dann ansprechen und ziehen. Wenn das geht, dann haben Sie höchstwahrscheinlich schon eine sehr starke Überschrift, eine sehr kraftvolle Überschrift. Und das ist halt ein ganz einfacher Test, um sich selber zu überprüfen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Wenn die Überschrift ohne Logo und Markennamen die Aufmerksamkeit des Lesers gewinnt, dann sind Sie auf der richtigen Seite. Geben Sie auch Ihre Überschrift jemand zu lesen, der von Werbetexten keine Ahnung hat. Wichtig ist, dass die Person wirklich keine Ahnung von Verkaufstexten hat. Denn das Letzte, was Sie wollen, ist, dass jemand anfängt, etwas zu kritisieren, aufgrund von irgendeiner Regel über Überschriften, die der mal gehört hat. Im Prinzip wird jeder von uns ständig mit Überschriften bombardiert. Damit ist die Überschrift gleichzeitig ein Filter für den Leser. Lese ich das jetzt oder nicht? Die Überschrift muss gleichzeitig den Grund liefern, warum man weiterliest. Und das ist auch ein Problem mit ganz vielen Hochglanzwerbungen. Die Hochglanzwerbung muss als Ganzes gesehen werden, um überhaupt einen Sinn zu machen. Das ist nicht gut. Ein Beispiel sind Fernsehwerbungen, wo man ganz am Schluss weiß, was das Produkt ist. Und wenn man die gleiche Werbung nochmal sieht, dann ist man sich jetzt nicht sicher, was das überhaupt für ein Produkt war. Man kann eine Überschrift also nicht bewerten, nachdem man die ganze Werbung gelesen hat. Gehen Sie immer davon aus, dass man nicht weiterliest, wenn die Überschrift keinen Grund dafür gibt. Dann gibt es noch eine Möglichkeit, eine Überschrift zu überprüfen. Man überlegt sich, was man der eigenen Schwester oder dem eigenen Bruder erzählen würde, wenn man dieser nahestehenden Person das Produkt verkaufen will. Weil man der Meinung ist, dass diese Person das Produkt unbedingt braucht. Natürlich will man nur das Beste für den Menschen, der einem selber nahesteht. Automatisch konzentriert man sich auf die wirklich wichtigen Inhalte und psychologischen Träger, um eine kraftvolle Überschrift zu erarbeiten. Nutzen Sie folgende Punkte, um Überschriften zu überprüfen. Bietet die Überschrift eine ideale Lösung? Oder zumindest ein implizites Versprechen darüber. Beschreibt sie den Vorteil, der für den Leser zu haben ist? Gibt sie einen ganz besonderen Vorteil? Deutet die Überschrift auf eine erwiesene Lösung für ein Problem hin? Oder deutet sie dieses an? Werden einfache Worte genutzt? Das ist wichtig. Welches Resultat wird der Kunde erhalten? Dann gibt es noch die uralte Texterformel. Das ist 4 mal U, also U. Die 4 Us stehen für Urgent, Unique, Useful und Ultra Specific. Urgent, also dringlich. Man muss dem Leser einen guten Grund geben, jetzt weiterzulesen. Die Gefahr ist zu groß, dass er sonst den Text beiseite legt, um diesen später nochmal zu lesen, weil die Absicht ist ja oft da, das zu lesen, aber dann verläuft sich das irgendwie. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er nie liest. Deswegen ist es so wichtig, sich mit der Überschrift in das Gedankengut eines typischen Kunden einzuklinken, also dringlich zu sein. Unique, also einzigartig. Es ist schon sinnvoll, etwas zu sagen, was der Leser nicht schon anderweitig gesehen hat. Deswegen ist die Recherche so wichtig. weil man darin auch herausarbeitet, was die USP, also die Unique Selling Proposition des Produktes ist. Die einzigartige Verkaufsposition ist der Grund, warum man ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Useful, also brauchbar. Der Leser muss aufgrund der Überschrift gleich sehen, warum es sich lohnt, die zweite Überschrift zu lesen, um dann den einführenden Absatz zu lesen. Welche Vorteile hat er jetzt davon, weiterzulesen? Was ist Brauchbares für ihn dabei? Ultra-specific, also konkret und spezifisch. Eine Überschrift, die für eine zu breite Masse geschrieben ist, spricht niemanden so wirklich an. Dahinter steckt natürlich das Bedürfnis des Verkäufers, möglichst viele Leute anzusprechen. Aber wer versucht, alles für alle zu sein, ist für niemanden wirklich interessant. Denken Sie an eine Lupe, mit der man ein Feuer anzünden will, indem man das Licht bündelt. Wenn es ungebündelt ist, ist das Licht nicht in der Lage, etwas zum Brennen zu bekommen. Dann entsteht nicht mal ein Rauch. Kommen wir zur Zweitüberschrift. Die Zweitüberschrift ist die Überschrift, die nach der Hauptüberschrift kommt, wie der Name es ja schon sagt. Es ist sowas wie eine verlängerte Überschrift. Der Leser soll noch etwas genauer erfahren, was er jetzt erfahren wird. Das Interesse des Lesers soll verlängert werden. Die Zweitüberschrift grenzt alles noch enger ein, wird spezifischer, konkreter. Doch die grundlegende Vorgehensweise ist genau wie bei der Hauptüberschrift. Die Aufgaben der Zweitüberschrift sind sehr vielfältig. Einmal geht es darum, die Überschrift zu verstärken, diese zu unterstreichen. Zweitüberschriften haben die Aufgabe, das Bedürfnis des Lesers zu verstärken. Sie konzentrieren sich hier auf die Vorteile für den Leser und nicht auf die Eigenschaften ihres Produktes. Weiterhin geht es darum, die Vorteile über die Hauptpunkte zu erweitern oder vielleicht einen weiteren Vorteil hinzuzufügen oder den vorgetragenen Gedanken zu vertiefen oder einfach provokativ den Leser an der Gurgel zu packen. Es kann aber auch darum gehen, einfach den Leser nur zu verführen, den ersten Absatz zu lesen oder eine Reihe von nachfolgenden Aufzählungszeichen. Dieses "Ich will mehr wissen" soll angestachelt werden. Eine klare Richtung wird angegeben, wo es jetzt hingeht. Es spricht auch nichts dagegen, noch eine kleine Drittüberschrift zu schreiben, falls passend. Oder einfach nach der Zweitüberschrift 5 bis 7 Aufzählungspunkte anzuführen, was man erfahren wird, wenn man jetzt weiterliest, um dann eine Drittüberschrift anzuführen. Und danach kommt man dann zum ersten Absatz. Immer geht es ja darum, verführerisch zu sein. Eine Drittüberschrift kann eine "Wie Sie dies oder das erreichen" Überschrift sein. Man fängt zum Beispiel an mit "Wie Sie ... erreichen". Und da schreiben Sie halt rein, was in Ihrem Fall passend ist. Das Ziel, den Leser bewegen, weiterzulesen. Die zweite Überschrift ist oft die nächstbeste Überschrift. Vergessen Sie nicht, dass man eine Seite erstmal überfliegt, bevor man die liest. Die zweite Überschrift kann also auch eine Art Zusammenfassung darstellen. So etwas wie ein ganz gigantischer Doppelpunkt. Und das ist ein gutes Bild, wenn man sich immer wieder daran erinnert. Die zweite Überschrift ist sowas wie ein ganz gigantischer Doppelpunkt. Man muss aber nicht unbedingt eine zweite Überschrift haben. Das kann auch hinderlich sein. Man kann auch direkt zum einführenden Absatz gehen oder einfach ein paar Aufzählungspunkte nennen, die sagen, was man erfahren wird, wenn man jetzt weiterliest. Da ist jeder Fall anders und da muss man einfach überlegen, was sinnvoll ist. Dann gibt es auch noch den Teaser vor der Überschrift in ganz kleiner Schrift ganz oben am Werbetext. Ein bisschen vergleichbar mit der Funktion der Betreffzeile einer E-Mail. Die Betreffzeile einer E-Mail sorgt dafür, dass die E-Mail geöffnet wird. Man schaut ja erst, von wem eine E-Mail kommt und dann, was die Betreffzeile ist. Und dieser Teaser ist vom Grundgedanken her ähnlich. Sinnvoll ist es, diesen kurz zu halten, sonst besteht die Gefahr, dass der Teaser nicht gelesen wird, sondern gleich die viel größere Überschrift gelesen wird. Es ist aber nicht zwingend notwendig, mit einem Teaser zu arbeiten. Immerhin will man den Einstieg nicht mit haufenweise Vorüberschriften überladen, bis man endlich zum weiteren Text kommt. Inhaltlich kann der Teaser kurz sagen, was jetzt kommt. Es kann aber auch die dritt- oder viertbeste Überschrift sein, die man während der ganzen Schreiberei gefunden hat. Da ist natürlich auch die Frage, in welchem Medium der Text zum Einsatz kommt. Ob das jetzt E-Mail, Broschüre, Landingpage oder was auch immer ist, das muss man sich genauer anschauen, im Einzelfall, was da sinnvoll ist. Schauen wir uns jetzt also nochmal zusammenfassend die Funktion der Überschriften an. Stellen Sie sich einfach Ihren Kunden als jemand vor, der es eilig hat und den Sie auf dem Bürgersteig anhalten wollen. Sie wissen ganz genau, dass Sie etwas haben, was er unbedingt haben will. Aber er hat keine Zeit, Ihnen zuzuhören, er hat es eilig. Sie wissen aber ganz genau, wenn Sie dem jetzt ganz klar sagen können, was Sie anbieten, dass er sein Problem mit Ihrem Produkt lösen könnte. Und Sie wissen, der wäre sogar sofort bereit, Sie im nächsten Straßencafé zu Tee und Kuchen einzuladen, nur dass Sie dem erzählen können, wie er sein Problem lösen kann. Sagen wir mal, Sie haben ein Mittel, welches Tulpen viel farbenfroher aussehen lässt, extrem biologisch freundlich ist und zugleich die Schnecken weghält. die Schnecken fernhält. Die rutschen gleich in Panik davon, wenn sie nur in die Nähe der Tulpen kommen. Jetzt läuft jemand vorbei und sie sagen, ich zeig dir, wie deine Tulpen noch viel intensivere Farben bekommen und gleichzeitig alle Schnecken verjagt werden. Wenn die Person, die vorbeiläuft, nicht mal eine Tulpe von einer Nelke unterscheiden kann, dann können sie tun, was sie wollen, die läuft gleich weiter. Das interessiert die einfach nicht. Die Überschrift ist also auch gleich ein Filter. So, jetzt kommt jemand vorbei, der Tulpen absolut toll findet. Sie wissen das jetzt aber nicht. Was müssen Sie dem sagen, dass der sofort stehen bleibt und Sie von sich aus den nächsten Straßencafé auf Tee und Kuchen einlädt, nur um Sie dann zu befragen, dass Sie dem erzählen können, wie Sie das machen, was Ihr Produkt ist? Und das ist die Aufgabe der Überschrift und Zweitüberschrift. Wenn Sie den jetzt dazu bekommen haben, anzuhalten und er fragt, wie meinst du das denn? Keine Schnecken mehr und noch bessere Farben, noch intensivere Farben? Und an dieser Stelle kommen wir zum ersten Absatz. Dann sagen Sie dem noch mehr, machen den noch heißer. Und das ist die Aufgabe vom ersten Absatz. Der erste Absatz baut jetzt die Überschrift und die Zweitüberschrift aus, erweitert diese. Eine extra Portion Faszination, Intensität kommt obendrauf. Es wird noch spezifischer. Hier gibt man Gründe, warum es sich lohnt, weiterzulesen. Es ist die Einführung zum Hauptteil des Werbetextes. Das kann ein Absatz sein oder das können auch 5 bis 7 Aufzählungspunkte untereinander sein, die als Teaser genutzt werden. Nach dem Motto, das alles wirst du jetzt erfahren, wenn du weiterliest. Man muss sich hier nicht festlegen, wie man das macht. Das kann ein Absatz sein oder auch ein paar Aufzählungspunkte. Letztendlich müssen da kraftvolle Gründe stehen, warum man weiterlesen sollte. Der Leser muss erkennen, dass es jetzt nichts Wichtigeres gibt, als weiterzulesen. Er soll das Gefühl haben, dass man jetzt alles stehen und liegen lassen soll, weil es nichts Wichtigeres gibt, als jetzt weiterzulesen. Ganz wichtig ist hier auch, das Thema nicht zu ändern. Die Überschrift, die Zweitüberschrift und der erste Absatz müssen zueinander passen. Die müssen einander unterstützen und in die gleiche Richtung zielen. Man darf hier nicht das Thema ändern, sonst sieht es so aus, als wollte man mit der Überschrift und Zweitüberschrift den Leser nur dahin zu tricksen, weiterzulesen. Sonst verliert man den Leser, wenn man das macht. Das wäre, wie wenn man in der Überschrift sagt, Freibier, und dann, jetzt wo wir Ihre Aufmerksamkeit haben, erfahren Sie, wie Sie die nachfolgende Versicherung unterschreiben. Hier können Sie gerade unterschreiben. Oder irgendwas, was überhaupt nichts mit der Überschrift zu tun hat. Das wird als Vertrauensmissbrauch wahrgenommen. Und dabei geht es ja letztendlich mehr als nur um den Text. Es steht ja die Glaubwürdigkeit des Geschäftes beim einzelnen Leser auf dem Spiel. Implizit, wer schon nicht davor zurückschreckt, mich auszutricksen, wird auch in Zukunft vielleicht nicht der ideale Verkäufer für mich sein. Oder nicht die ideale Person, bei der ich kaufen will. Man kauft ja dann nur noch dort ein, wenn die Alternativen nicht so wirklich vorhanden sind. Der Leser soll in den Text hineingezogen werden, weil er einen Nutzen davon hat, in den Text hineingezogen zu werden. Er soll hier seinen Nutzen erkennen, weil er interessante und problemlösende Infos bekommt. Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Leser in den Text hineinzuziehen. Man kann provokativ sein, um so durch den Marketinglärm hindurchzudringen. Der potenzielle Kunde ist ja ein potenzieller Kunde, weil er Sorgen, Ängste, Nöte, Hoffnungen und Wünsche hat. Jetzt kommt es darauf an, sich in die Unterhaltung einzuklinken, die er mit sich selber führt, in Bezug auf ein Anliegen, ein Problem oder eine Sorge. Provokativ. Wirst du dein Vermögen in den nächsten 2 Jahren mit Aktienfonds vernichten? Im Prinzip ist der erste Absatz ein Verkaufstext dafür, warum man weiterlesen sollte. Ein Versprechen für eine Problemlösung als provokative Frage oder als Aussage kann den Leser dazu bewegen, die nächsten paar 100 Worte zu lesen. Und dann ist es auch viel leichter, den Leser dazu bewegen, weiterzulesen. Darauf gehe ich später aber noch mehr ein. Man kann auch die Vorteile laut herausschreien. Diese ersten 2, 3, 4 Sätze sind entscheidend und ausschlaggebend für den Verkauf am Ende. Wenn der Leser einen Verkaufstext via E-Mail bekommt, dann hat er aus irgendeinem Grund die E-Mail geöffnet. Vielleicht kennt er sie oder die Betreffzeile hat ihn neugierig gemacht. Der erste Absatz darf also nicht inhaltlich über etwas völlig anderes gehen, sonst verliert man den Leser. In der Recherche, bevor man zu schreiben anfängt, muss man ja genau herausfinden, welches die Emotionen sind, auf welche der Markt anspricht. Wir Menschen haben eine seltsame Eigenart. Wenn wir von etwas überzeugt sein wollen, dann suchen wir genau die Informationen, die uns bestätigen. Wenn also etwas emotional präsentiert wird, was für einen selber schon emotional ist oder einen emotional beschäftigt, dann ist das wieder Schlüssel zum Schloss. Denken Sie dran, der Mensch kauft emotional und braucht rationale Gründe, um einen emotionalen Kauf zu rechtfertigen. Zu Anfang an rein rational den Leser in den Text zu ziehen, das ist nicht stark genug. Da ist zu wenig Selbstnutzen dabei. Genau genommen ist fast jeder Kauf ein Impulskauf, der durch eine beim Leser vorhandene starke Emotion angetrieben wird. Also jetzt abgesehen von den grundlegenden Dingen, also Lebensnotwendigkeiten, die man sowieso braucht, sind die meisten Dinge irgendwo ein Impulskauf. Also der Leser überfliegt jetzt die erste Seite eines Werbetextes, um schneller Nachrichten oder eine Info zu kommen. Und schon nach wenigen Sekunden wird entschieden, ob es sich lohnt, weiterzulesen oder auch nicht. Wenn die Überschrift, zweite Überschrift und der erste Absatz nicht die Aufmerksamkeit des Lesers sofort und intensiv fesselt, dann ist der Rest des Werbetextes auch fast überflüssig, weil dann ist der Leser ja eh weg. Der erste Absatz muss sowas wie eine Trompetenfanfare sein. Er ist wichtig für den Erfolg, also jetzt, ob es neue Leads sind oder Verkaufsergebnisse. Wenn diese ersten Zeilen den Leser nicht ansprechen, dann verliert man den Leser. Überlegen Sie mal, warum jemand überhaupt so weit wie jetzt gelesen hat oder beziehungsweise lesen wird. Wie ist es dazu gekommen? Kommt der Leser über eine E-Mail zum Text oder hat eine Broschüre vor sich oder einen Flyer, den er in der Post bekommen hat oder in die Hand gedrückt bekommen hat oder aus einem Infopaket, oder ist es ein Textlink auf der Webseite? Und zwischen diesem Absatz, diesem ersten Absatz und dem Werdegang, warum jemand überhaupt so weit gelesen hat, also wieso er jetzt überhaupt den ersten Absatz liest, wie er da hingekommen ist, diese zwei Faktoren sollten auf einer Linie sein, in eine Richtung zielen. Der Grund, warum jemand überhaupt so weit gelesen hat oder hier auf diesem Werbetext ist, das sollte inhaltlich zum ersten Absatz passen und bestärkt werden im ersten Absatz. Wenn es jetzt ganz große Einwände in deinem Markt gibt, dann können die hier eventuell schon angesprochen werden. Die Einwände müssen schon im Einstieg entkräftet werden, weil er sonst nicht weiterliest. Ich habe eine tolle Entdeckung in Bezug auf Problem XY gemacht. Schau dir das mal an. Hier geht es darum, die Kontrolle zu übernehmen, wie bei einem ganz normalen Verkaufsgespräch. Der erste Absatz kann einer tollen Überschrift den Saft entziehen. Ein großes Problem sind Laberabsätze nach der Überschrift. Man hat einen tollen Start, aber einen ganz schlechten Einstieg. Wie wenn so ein bisschen eine Kulisse geschaffen werden muss, ähnlich wie in diesen schwierigen Zeiten müssen wir alle besonders auf die richtigen Investitionen, bla bla bla, achten. Oder wer abnehmen will, hat sicherlich schon mal den Jojo-Effekt und so weiter und so fort. Es wird etwas Offensichtliches genannt, wie wenn der Leser erst aufgewärmt werden muss. Und das ist nicht nötig. Der Leser hat den Text an dieser Stelle noch nicht als lesenswert oder nicht lesenswert eingestuft. Und mit einem Laberabsatz reißt man niemand vom Hocker und der wirkliche Effekt ist, dass man den Leser schneller verliert. Was auch fehl am Platz ist, sind diese typischen Superlative und Floskeln, die in der klassischen Werbung so verbreitet sind. Superlative sind nun mal unglaubwürdig. Schnellste, beste, tollste. Diese Eigenschaften beansprucht jeder für sich. Das hatte ich schon erwähnt. Mit einer solchen Aussage positioniert man sich im Durchschnitt der Werbung. Also wie gesagt, bester Service, wir sind immer für Sie da. Bei uns ist der Kunde immer König. Diese Überverallgemeinerung, das macht in der Regel die Glaubwürdigkeit gleich vom Start weg kaputt. Und diese Infos sind völlig fehl am Platz im ersten Absatz in der Einleitung. Der erste Absatz kann auch dafür genutzt werden, um dem Leser zu sagen, was er jetzt erfahren wird. Man sagt dem, was man dem gleich erzählen wird. Und ganz am Ende, am Werbetext, vor der Handlungsaufforderung, sagt man dem nochmals, dass man dem das gesagt hat, von dem man anfangs gesagt hatte, dass man dem es sagen wird. Um so zu zeigen, dass man auch zu dem steht, was man sagt. Und implizit sagt man dem, ich bin vertrauenswürdig, hier bist du an der richtigen Adresse. Ich habe dir anfangs zugesagt, dass wir es erfahren, du hast es erfahren und jetzt erinnere ich dich dran. Also bis jetzt haben wir die Überschrift, zweite Überschrift, den ersten Absatz angeschaut. Und diese Elemente sind die wichtigsten Elemente, weil es hier um die Verkaufsergebnisse geht. Und hier werden die bestimmt, die Verkaufsergebnisse. Und zwar, weil es hier darum geht, den jetzt zu bewegenden Hauptteil zu lesen. Kommen wir also zum Hauptteil des Werbetextes. Man nennt diesen auch Body Copy. Mit einer starken emotionalen Überschrift, Zweitüberschrift und im ersten Absatz hat man den Leser dazu bewegt, innezuhalten. Jetzt sind wir da, wo man sagen könnte, schau mal her, ich muss dir noch mehr zeigen. Jetzt geht es darum, diese gewonnene Aufmerksamkeit gleich in die richtige Richtung zu lenken, zu kanalisieren. Und vor allem nicht diese Aufmerksamkeit zu zerstreuen. Der Leser muss erkennen, dass man im gleichen Boot sitzt, man ist einer von denen und gehört dazu. Man kennt die gleichen Frustrationen, Ängste, Hoffnungen, Sorge, Nöte und Wünsche. Empathie ist hier das Stichwort. Man muss jetzt vom Verkäufer immer mehr zum Freund werden. Alles dafür zu tun, das ist jetzt wichtig. Schnell, konkret und präzise muss es jetzt sein, sonst verliert man den Leser. Jetzt darf man nicht labern. Glaubhaft muss man sein. Wer oder was werbetechnisch nicht glaubhaft ist, ist meist nicht lesenswert. Übertriebene Überschriften signalisieren sofort, dass der Text nicht lesenswert ist oder höchstwahrscheinlich nicht lesenswert ist. Es ist vertrauensvernichtend. Und warum sollte man heute mit der gewaltigen Transparenz im Markt überhaupt noch da kaufen, wo man nicht vertraut? Es gibt keinen wirklichen Grund dafür. Der wirkliche Kampf ist der Kampf um die anhaltende Aufmerksamkeit des Lesers. Die heutigen Vergleichsmöglichkeiten und die Transparenz haben dafür gesorgt, dass die alten Verkaufsformen oft nur noch schlecht bis gar nicht mehr funktionieren. Schon fast sowas wie leichte Freundschaftsgefühle braucht es. Vielleicht besser gesagt sympathisierende Gefühle. Inzwischen geht es auch schon viel mehr darum, dass man als Verkäufer die Werte des Kunden teilt. Man also die gleichen Werte in Bezug zu einer Sache hat. Das gilt jetzt natürlich nicht unbedingt für eine Dose eingelegter Tomaten. Obwohl Bioläden leben ja auch davon, dass die Kunden sehr genaue Wertvorstellungen haben. Zum Beispiel ein konservativer Anleger wird einen konservativen Herausgeber eines Finanznewsletters nicht für besonders seriös halten, wenn er gleichzeitig in einem anderen Newsletter auch hochspekulative Zockerpapiere empfiehlt. Das hat mit der empfundenen Integrität zu tun. Fragen Sie sich immer, was Ihr wirkliches Produkt ist. Oder jemand, der Segelboote aus Holz baut und restauriert, wird wahrscheinlich nie die gleichen Werte und Vorstellungen in Bezug auf Segelboote haben, wie jemand, der auf Glasfaserrümpfe steht. Nur weil etwas auf den ersten Blick gleich aussieht, ist es noch nicht unbedingt so, dass die gleichen Verkaufsargumente ziehen. Oder man hat die ganz klassischen Animositäten. Segelbootbesitzer sehen sich als die echteren Wassersportler im Vergleich zu Motorbootfahrern. Und Motorbootfahrern ist die Seglerei zu aufwendig. Es geht also darum, dass man einen gemeinsamen Nenner in Bezug auf die Werte in einer Sache findet. Überlegen Sie auch mal, warum Sie zum Beispiel eine Autowerkstatt gewechselt haben oder warum Sie bei einer Autowerkstatt bleiben. Das hat sehr viel damit zu tun, dass Sie sich anständig behandelt fühlen und dass die Wertvorstellung über die Arbeit, die eine Werkstatt liefert, sich mit Ihren Wertvorstellungen deckt und dass der Meister oder Mechaniker auch mit einem Mindestmaß an Höflichkeit auf Fragen antwortet. Wenn Sie nicht das Gefühl haben, abgezockt zu werden, dann decken sich die Wertvorstellungen schon viel mehr. Wenn Sie bereit sind, die Werkstatt dann noch weiter zu empfehlen im Freundeskreis und im Bekanntenkreis, dann geht das schon mehr in die Richtung von freundschaftlichen und sympathisierenden Gefühlen gegenüber der Werkstatt. Immerhin verdienen die ja daran und Sie nicht. Gleich und gleich gesellt sich. Das ist nicht nur auf der Produktebene so, sondern auch auf der Beziehungsebene mit dem Kunden. Immerhin will man ja jemanden dazu bringen, dass das, was für ihn etwas wert ist, also sein Geld, dass er dieses Geld gegen das tauscht, was sie anbietet. Und um das zu tun, muss das, was Sie anbieten, ihm mehr wert sein, als das eigene Geld es ihm wert ist. Noch ein Gedanke. Es geht nicht um das beste Produkt, es geht um die Wahrnehmung und wie Ihr Produkt wahrgenommen wird. Nicht das beste Produkt gewinnt, allerdings soll das jetzt auch keine Ausrede für ein minderwertiges Produkt sein. Die Wahrnehmung im Gehirn der Zielperson, das ist, worauf es ankommt. Und glauben Sie nicht, dass Ihre Wahrnehmung besser ist als die von anderen Menschen? Vielleicht ist es ja so, aber im eigenen Gehirn ist es schwierig, Wahrnehmung und Fakten zu trennen. Das ist ein Hauptgrund für Pleiten, wenn man das eigene Interesse mit dem des Marktes verwechselt und letztendlich bestimmt der Markt mit seinem Geld und seiner Kaufbereitschaft darüber, ob er gut findet, was er anbietet. In der Lage zu sein, Wahrnehmung und Fakten zu trennen und richtig in Verbindung zu bringen, das ist, worauf es beim Schreiben ankommt. Vielleicht hört sich das ein bisschen idealistisch an, wenn ich jetzt von freundschaftlichen und sympathisierenden Gefühlen und Vertrauen und Werten spreche, die man mit dem Kunden teilen soll. Vielleicht tun Sie das ja auch ein bisschen als Blödsinn ab. Dann habe ich eine Gegenfrage. Was ist denn die Basis für Social Media, Vereine und Sportvereine zum Beispiel? Obwohl die Leute dort verschieden sind, verbindet die Leute im Bereich Social Media ein bestimmtes Interesse, eine Leidenschaft oder ein Thema. Und in Vereinen ist es genauso. Und wann knallt es in Vereinen? Wenn die Interessen oder Werte nicht geteilt werden. Dieses Interesse rund um ein Thema ist so stark, dass sich Leute zusammenfinden und zusammen ihr Hobby ausüben. Leute, die niemals in irgendeinem anderen Lebensbereich etwas miteinander zu tun hätten. Weil eben Interessen, Werte und Vertrauen in anderen Bereichen nicht übereinstimmen. Aber bei dem einen Thema, zum Beispiel bei dem Hobby, da kann man sich finden. Und die gewaltigen weiteren Unterschiede mehr oder weniger in den Hintergrund stellen. Vertrauen, gleiche Werte in Bezug zu einer Sache und eine nähere Beziehung sind die Grundlage für Social-Media-Aktivitäten. Und das ist ja auch ein Grund von vielen, warum manche Unternehmen mit Social-Media erfolgreich sind und andere nicht. Vertrauen, gleiche Werte und freundschaftliche, sympathisierende Gefühle sind eine wichtige Grundlage für die Empfänglichkeit. Überlegen Sie mal, haben Sie mal Interesse an einem Produkt gehabt und dann gesucht, indem Sie den Produktnamen im Internet eingegeben haben mit dem Zusatz Test oder Erfahrung? Einfach um zu sehen, welche Erfahrungen andere Kunden mit dem gleichen Produkt gemacht haben. Und da sind wir schon wieder bei Werten, Vertrauen und sympathisierenden Gefühlen. Andere Kunden gelten als vertrauenswürdiger, weil die auch Geld für das Produkt bezahlt haben. Die haben sich das was kosten lassen. Und über eine Produktrezension kann man schon sehen, welche Werte ein anderer Kunde hat. Vielleicht mault einer bei einer Rezension über das unschöne Design einer Festplatte, aber die Masse ist absolut zufrieden mit der Qualität der Festplatte. Je nachdem, welche Werte für Sie wichtig sind, ist ein extrem schickes Design Ihnen wichtig oder nicht, oder die Hochwertigkeit der Festplatte ist selber für Sie wichtig. Sie können so Ihre Werte und Wertvorstellungen mit den Werten und Wertvorstellungen anderer abgleichen und bemessen, ob das Produkt gut ist oder nicht. Man hat es heute viel leichter als früher, ein Produkt, Verkäufer oder Performance-Daten eines Produktes zu überprüfen. Das heißt, Wertvorstellungen, sympathisierende Gefühle und Vertrauen sind so zentral im Leben des Einzelnen, dass es heute absolut unsinnig ist, das im Verkauf komplett zur Seite zu legen. Die Wahrnehmung ist so wichtig geworden. Und das ist ja auch, was ich meine, wenn ich sage, es geht nicht um das beste Produkt. Es geht um die Wahrnehmung und wie Ihr Produkt wahrgenommen wird. Nicht das beste Produkt gewinnt. Die Wahrnehmung im Gehirn der Zielperson, das ist, worauf es ankommt. Wenn Sie als jemand wahrgenommen werden mit Wertvorstellungen, die den Wertvorstellungen der Zielperson entsprechen und dann auch noch vertrauenswürdig erscheinen, dann ist Ihr Produkt die emotional logischste Wahl. Ganz besonders bei Informationsprodukten und Dienstleistungen ist das so. Der Marketinglärm ist viel zu laut, als dass man heute noch mit den traditionellen Druckverkaufsmethoden die andauernde Aufmerksamkeit gewinnen kann. Genauso ist die Transparenz über die heutigen Vergleichsmöglichkeiten so hoch, dass der potenzielle Kunde einfach vergleichen kann. Jetzt gibt es noch ein Problem. Branding und das Darstellertum. Also irgendwas darstellen wollen. Verstecken Sie nicht die echten Vorteile des Produktes unter einem Stapel von Sätzen, die immer wieder den Namen des Produktes erwähnen. Der Name des Produktes ist für den Leser nicht wirklich wichtig. Wichtig für den Leser ist, was das Produkt bewirken kann. Vorteile und Eigenschaften des Produktes sind viel wichtiger als der Name oder das Logo. Denken Sie dran, koppelt man die Bedürfnisse mit den bei Ihrem Produkt relevanten menschlichen Emotionen und dem persönlichen Nutzen Ihres Produktes oder der Dienstleistung, dann ist man auf dem besten Weg, einen spitzen Werbetext zu bekommen. Koppelt man die Bedürfnisse mit dem bei Ihrem Produkt relevanten menschlichen Emotionen und dem persönlichen Nutzen Ihres Produktes oder der Dienstleistung, ist man auf dem besten Weg, einen spitzen Werbetext zu bekommen. Ein Logo oder den eigenen Namen ständig zu wiederholen, ist nicht in dieser Formel enthalten. Ein Logo und Ihr Unternehmensname ist weder ein menschliches Bedürfnis, noch hat es mit den typischen menschlichen Emotionen zu tun. Und auch der persönliche Nutzen Ihres Produktes ist durch ein Logo oder einen Unternehmensnamen oder einen Produktnamen für den Interessenten nicht klar. Die Durchschnittswerbung sagt, also die klassischen Werbeweisheiten sagen, dass man den Interessenten mit dem eigenen Logo oder dem Namen zupflastern soll. Aber weil es die Norm ist, ist es auch der Durchschnitt dessen, was alle machen. Und Durchschnitt bedeutet, dass man nur schwer aus der Masse oder der Mitte hervortritt. Es spricht ja gar nichts gegen ein Logo, aber ein Logo ist kein Ersatz für eine vernünftige Marketingbotschaft. Ganz am Anfang hatte ich ein Beispiel von der Bewässerungsanlage erwähnt, für die man eine Marketingbotschaft sucht. Auf der einen Seite würde es rein rational ausreichen, jemand die Bedienungsanleitung in die Hand zu geben, sodass er verkaufen kann, aber das reicht nicht. Auf der anderen Seite können wir dem potenziellen Kunden sagen, was es für ein Lebensgefühl ist, im grünen Garten zu sitzen, samstagmorgens dort zu frühstücken, zu sehen, wie die Enkel oder Kinder auf dem Rasen spielen, die Tomaten besonders gut wachsen und einzigartig schmecken und so weiter. Und jetzt knallen wir dem einfach mal statt all dem ein großes Logo vorne in die Werbebotschaft. Verstehen Sie, da ist keine Verknüpfung zwischen dem Logo und dem, was der wirklich kauft oder emotional kauft. Natürlich, es gibt Ausnahmen, wenn der Leser das Logo schon kennt, was aber in den meisten Fällen nicht der Fall ist. Und wie ich schon sage, es geht nicht um das beste Produkt, es geht um die Wahrnehmung und wie Ihr Produkt wahrgenommen wird. Jemand mit dem eigenen Produktnamen, Unternehmensnamen oder Logo dicht zu kleistern, bedeutet das zu tun, was die Masse und der Durchschnitt macht. Nicht das beste Produkt gewinnt. Die Wahrnehmung im Gehirn der Zielperson, das ist, worauf es ankommt. Die Wahrnehmung ist deren Realität. Das ist genauso wie beim Preis. Unwillkürlich verbinden wir Preis und Qualität. Was zu billig ist, kann von der Qualität ja nicht so gut sein. Jedenfalls empfunden. Das ist ja das, was ich mit der Wahrnehmung meine. Was billig ist, kann von der Qualität her nicht gut sein. Und schon wieder sind wir bei der Wahrnehmung, auch wenn Preis und Qualität inzwischen ganz oft sehr wenig miteinander zu tun haben. Was auch wichtig ist, gerade beim Einstieg zum Werbetext, zum Hauptteil des Werbetextes, Hochdruckverkaufstexte verlieren immer mehr an Durchschlagskraft. Dahin geht die Zukunft. Weniger Hochdruck, lesenswerter, inhaltlich wertvolle Verkaufstexte, die den Leser dafür belohnen, dass er überhaupt liest, zum Beispiel hilfreiche, praktische, anwendbare Informationen. Und diese hilfreichen, praktischen, anwendbaren Informationen, die lassen Hochdruckverkaufstexte von den Ergebnissen her ganz weit hinter sich. Allerdings kurzfristig kann ein Hochdrucktext mehr Abschlüsse bringen, aber letztendlich geht es ja um bleibende Kunden, weil dort das einfachere Geld ist, wenn die wiederkommen. Jetzt geht es nicht darum, langweilig zu sein oder nicht verkäuferisch tätig zu sein. Hochdruckverkauf hat viel damit zu tun, dass zu viel versprochen wird, ein immenser Druck aufgebaut wird, dann oft noch die Wahrheit verdreht wird und notwendige Dinge einfach nicht angesprochen werden. Verkauf ist nun mal ein ganz wichtiger und wesentlicher Bestandteil in Werbetexten. Wir kaufen nun mal eher dort, wo wir dem Verkäufer vertrauen. Was ist denn das Gegenteil vom Hochdruckverkauf? Ganz sicher nicht langweilig zu sein. Man kann ja niemanden zu einem Kauf hin langweilen. Nur Fakten alleine ziehen auch nicht. Was du zurückhalten ist, das zieht nicht. Das bringt die notwendigen Verkaufszahlen nicht mit sich. Was sind also ganz praktische Ansätze als Alternative zum Hochdruckverkauf? Zum Beispiel, indem man zeigt, dass man vertrauenswürdig ist. Dass man auch verletzbar ist oder Schwächen zeigt. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Auch eine Alternative zum Hochdruckverkauf ist Empathie zeigen. Aber dass man auch wirklich fürsorglich ist, deren Probleme versteht, deren Sorgen versteht, zeigt, wo man ähnlich ist. Oder auch Wert bietet, bevor es überhaupt zum Verkauf kommt. Deswegen wird in bezahlten Newslettern oft eine Vertrauensperson aufgebaut, wie einen Finanzanalysten mit einer persönlichen Mission oder der Doktor, der im Newsletter gewisse Naturheilmittel empfiehlt. Hier wird natürlich auch viel Missbrauch betrieben, aber diese Methoden werden genutzt, eben weil diese so kraftvoll sind. Es braucht eine Identifikation mit der Vertrauensperson und es besteht natürlich die ganz große Gefahr, die Glaubwürdigkeit dieser aufgebauten Vertrauensperson zu schädigen, indem Hochdruckverkaufstexte genutzt werden. Weg vom Hochdruckverkauf bedeutet nicht, dass man jetzt alles Verkäuferische über Bord schmeißt. Es bedeutet, dass man einfach intelligenter ans Werk gehen muss. Ganz einfach. Wenn Sie versuchen, jemand was zu verkaufen, dann baut sich recht schnell Widerstand auf. Wenn aber ich Ihre Aufmerksamkeit bekomme, Ihnen etwas anbiete, was den Hunger tief in Ihnen anspricht, oder eine schnelle, einfache Problemlösung für Ihr brennendes Problem habe, Ihnen deutlich zeige, was für Sie drin ist und mit Ihrem inneren Schutzwall sympathisiere, Ihre Zweifel berücksichtige, auf Ihre Fragen eingehe, Ihnen zeige, dass die Risiken minimal sind, Ihr Vertrauen gewinne und zeige, dass ich auf Ihrer Seite bin, dann wird der Widerstand abgebaut und umgangen. Das ist Verführung und das ist die Aufgabe Ihrer Werbetexte. Alles, was vor dem Hauptteil des Verkaufstextes ist, dient dazu, die Aufmerksamkeit des Lesers zu bekommen und den zu überzeugen, weiterzulesen. Das muss alles so gut sein, dass der Leser einen Sinn darin sieht, weiterzulesen. Und der Hauptteil hat jetzt die Aufgabe, die Aufmerksamkeit weiterzuerhalten. Es geht nun mal um Überzeugungsarbeit und dazu gehört eine Menge Denkarbeit und hier scheitern schon die meisten. Man muss verstehen, was ein Kunde braucht und was er haben will. Was will er wissen und fühlen, um auch höchstwahrscheinlich das Produkt zu kaufen? Und dann geht es darum, alles so zu präsentieren, dass es sich nicht wie ein Hochdruckverkauf anfühlt und auch so aussieht, sondern dass es die logischste, cleverste und intelligenteste Entscheidung ist, zu kaufen. Der Leser muss das Gefühl haben, diese Entscheidung selber getroffen zu haben. Und das ist nun mal nicht ganz einfach. Ganz einfach. Was ist das Problem des Lesers? Wie kann das Problem von verschiedenen Seiten her beleuchtet werden? Relevant beleuchtet werden, um dann zu zeigen, wie ernst das Problem ist. Dann die Lösung als logische Konsequenz zu zeigen. Das ist ein Kauf, der als eine intelligente Entscheidung empfunden wird. Ein wichtiger Trick ist dabei, das eigene Ego zur Seite zu legen. da man sonst das eigene Ego in die Marketingbotschaft integriert, ganz unwillkürlich. Wie ein Kunde denken, das ist, was hinter einem starken Werbetext steht, sich in die Lage des Kunden hineinzuversetzen. Die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind und nicht die eigene Weltanschauung aufzudrängen. Beim Marketing geht es oft darum, das Offensichtliche zu suchen, um sich dann in die Ideen und Konzepte einzuklinken, die schon am Markt vorhanden sind. Die eigene Marketingbotschaft wird dann genutzt, um alles noch unter die Nase zu reiben und Salz in die Wunde zu streuen. Ganz am Anfang des Werbetextes geht es darum, die Aufmerksamkeit des Lesers zu gewinnen. Deshalb ist es wichtig, den größten Vorteil zum Beispiel für den Kunden zu nennen, sofort zu nennen. Welches ist das größte Problem, welches Sie lösen können? Welchen spezifischen Vorteil wird der Kunde haben? Und das so zu sagen und so zu verpacken, dass man die Aufmerksamkeit bekommt und er dann auch mehr wissen will. Dieser größte Vorteil, der muss sofort genannt werden, um die volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Sonst klickt er sich weg oder liest halt einfach nicht weiter. Hier ist Markus Trauernicht. Diese Aufzeichnungen unterliegen dem deutschen Urheberrecht und die Vervielfältigung ist verboten.